Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zukunft macht Schule, der Bildungspodcast für alle, denen Schule am Herzen liegt. Ich bin Katharina Skala und ich will dich mit diesem Podcast darin ermutigen und unterstützen, für deine Vision von Schule loszugehen und deine persönliche Entwicklung und die Weiterentwicklung von Schule beherzt und mit Leichtigkeit in die Hand zu nehmen. Schön, dass du da bist, denn ich stelle dir heute in dieser Folge ein Buch vor, das mich in den letzten Wochen viel begleitet hat und sehr beeindruckt hat. Nämlich die Ruth-Kuhn-Biografie von Matthias Scharer unter der Mitarbeit von seiner Frau Michaela Scharer. Das Buch ist erschienen im Patmos Verlag in diesem Jahr, 2020, und heißt Ruth C. Kuhn, eine Therapeutin gegen totalitäres Denken. Wenn du in diesem Podcast schon die ein oder andere Folge gehört hast, dann weißt du, dass ich gerade eine TZI-Ausbildung mache, also eine Ausbildung zur themenzentrierten Interaktion, die von Ruth Kuhn entwickelt und begründet wurde. Und es ist so, dass die alten TZI-Hasinnen sozusagen, zu denen auch zum Beispiel meine Ausbilderin Irene Klein gehört, die ich übrigens auch hier demnächst zu Ruth Kuhn interviewen darf, worauf ich mich schon sehr freue, dass diese Generation Ruth Kuhn noch persönlich kennt und damit einen ganz starken, ganz persönlichen Bezug auch zur themenzentrierten Interaktion haben. Und ich glaube, für alle anderen, also vor allem jetzt auch die jüngere Generation, ist dieses Buch von Matthias Scharer total das Geschenk, weil es neben den autobiografischen Episoden, die es auch in dem großen Standardbuch von Ruth Kuhn selbst, von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion, nochmal neue Dokumente heranzieht und neue Blickwinkel auf das Leben von Ruth Kuhn ermöglicht. Es will nicht ausschöpfend biografisch sein, sondern es legt den Schwerpunkt auf diese Perspektive, die auch im Titel steckt, nämlich: Wie kam Ruth Kuhn dazu, gegen totalitäres Denken ihr System der themenzentrierten Interaktion zu entwickeln? Und Matthias Scharer eröffnet quasi, er nennt es so selbst, ein Gespräch mit Ruth Kuhn als Dichterin, als Migrantin und als Therapeutin. Und unter diesen Aspekten hat er sich ihre Biografie nochmal genauer angeschaut und lässt uns daran teilhaben. Es ist so, dass Matthias und Michaela Scharer seit einiger Zeit den Nachlass von Ruth Kuhn in Berlin archivieren und dadurch an den ganzen Quellen sitzen und dabei auch auf viele unbekannte Texte, Gedichte, Briefe und so weiter stoßen. Das Buch, das ich euch heute vorstellen will, beginnt mit Resonanzen. Also es startet eigentlich heute bei den aktuellen gesellschaftlichen und globalen Herausforderungen. Und was Ruth Kuhn heute dazu beizutragen hat. Und ich möchte euch da einen Abschnitt vorlesen. Ein genereller Trend zur Vereinfachung komplexer gesellschaftlicher Vorgänge, eine resistente Angst vor der Zukunft und die Dämonisierung der Fremden fördern alte und kreieren neue Muster autoritären und mitunter auch totalitären Denkens und Handelns. Ein Schwarz-Weiß- und Entweder-Oder-Denken halten in die Gesellschaft Einzug und spalten sie. Differenzierte Sichtweisen komplexer Probleme werden ausgeblendet. Ich spare etwas aus. In dieser Situation erhält jene Frau, die uns vom Cover dieses Buches tiefsinnig und freundlich entgegenlacht, neue Aktualität. Es ist die Psychoanalytikerin und Gesellschaftstherapeutin Ruth C. Kuhn. Die deutsche Jüdin Ruth Kuhn überlebte das totalitäre nationalsozialistische Regime und den Völkermord an den Juden Europas. Dafür war sie ein Leben lang dankbar. Aus Dankbarkeit, der Nazi-Herrschaft entkommen und nicht der Shoah zum Opfer gefallen zu sein, sah sie ihren Auftrag darin, mitten im Grauen der Welt ihm etwas entgegenzusetzen. Kleine Schritte, kleine winzige Richtungsänderungen. Zitat: Ich hatte den Wunsch, eine Bewusstwerdung, wie die Analyse sie einzelnen Menschen ermöglichte, vielen Leuten zugänglich zu machen und vor allem Kinder und Eltern zu erreichen. Ruth Ruth Kohn, die 1912 in Berlin-Charlottenburg geboren wurde. Ruth Kohn wollte eigentlich Dichterin werden und hat ihr Leben lang Gedichte geschrieben, erst in ihrer Muttersprache Deutsch und dann im Schweizer und amerikanischen Exil auch auf Schweizerdeutsch und Englisch und später wieder auf Deutsch. Ihr wohl bekanntestes Gedicht ist »Zu wissen, dass wir zählen«. Und es fasst zusammen, worum es Ruth Kohn nach eigener schmerzlicher Erfahrung mit dem Nationalsozialismus in ihrer Arbeit immer ging und was als Therapeutin und Pädagogin ihr Anliegen mit der TZI war. Nämlich dieses zweite Axiom, Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem Wachstum. Dass jeder Mensch mit seinem, ihrem Lebenswillen zählt. Und das Gedicht lautet, zu wissen, dass wir zählen. Zu wissen, dass wir zählen, mit unserem Leben, mit unserem Lieben, gegen die Kälte, für mich, für dich, für unsere Welt. Der Geburtsname von Ruth Kohn war Ruth Charlotte Hirschfeld und sie hat später dieses Charlotte immer mit dem C abgekürzt, vielleicht weil es ihr als ein typisch deutscher Name erschien und sie den deshalb nicht mehr ausgeschrieben sehen wollte. Das ist zumindest die These, die Matthias Scharrer vertritt. Sie ist in Berlin zur Schule gegangen, hat da eigentlich noch relativ wenig Antisemitismus persönlich erlebt, weil sie auch an der Schule war, wo eigentlich recht viele jüdische Mädchen waren und ist dann zum Studium kurz in Heidelberg gewesen und kam dann zurück nach Berlin. Und dort hat sie in einer Vorlesung erlebt, das habe ich schon mal in einer der ersten TZI-Folgen erzählt, hier im Podcast, wie Studierende jüdischer Abstammung von Nazis rausgeholt wurden oder verprügelt wurden und wie der Ethikprofessor dann seine Vorlesung ohne weiteren Kommentar zu der Sache einfach fortgesetzt hat. Und als sie das erlebt hat, das war 1933, hat sie sich auf die Flucht begeben und ist in die Schweiz ausgereist, um dort zu studieren. Und was mich beeindruckt hat, ist eine Episode, wie sie später auf diese Flucht zurückblickt. Nämlich auf ihrem Weg nach Zürich von Berlin hatte sie Geld dabei, so wie viele, und sie hatte das eben einfach in der Brieftasche versteckt und nicht irgendwie verschluckt oder so. Und als es dann Richtung Grenze ging, war klar, es wird wahrscheinlich kontrolliert und dann wird den Menschen alles entwendet. Und im Nachhinein erzählt sie nicht, dass ihre Courage, wie sie es nannte, ihr Mut nicht darin bestand, diese Flucht anzutreten, sondern darin, dass sie in dem Abteil, in dem sie mit ihrer Mutter saß und die ganzen Mitreisenden saßen, einen Mann sah, mit ihm ins Gespräch kam, und herausfand, dass er Attaché eines bestimmten Landes war, wie auch immer, irgendwie ein Diplomat. Und in dem Moment schoss ihr durch den Kopf, wenn er wirklich Attaché ist, dann können ihm die Nazis nichts anhaben. Sie überlegte natürlich auch, es könnte auch ein Spion sein, aber sie rang sich dann durch zu dem Vertrauen, weil ihr natürlich auch nichts anderes übrig blieb. Aber sie überließ dem Mann für die Grenzpassage die Papiere oder diesen Umschlag und bat ihn, darauf aufzupassen und er hielt es hinterher von ihm zurück. Und das hat sie als ihren größten Mutausbruch bezeichnet, dass sie diesem Fremden vertraute. Matthias Scharrer schreibt, Ruth kam zu der Einsicht, nicht die Ausreise aus Hitlerdeutschland war couragiert, sondern das Risiko, diesem wildfremden Mann zu vertrauen. Ihre Courage war stärker als ihre Furcht, die mit dem Risiko verbunden war. Ruth Kohn hat dann in Zürich Psychologie studiert und auch viele weitere Fächer, weil es immer von ihrem Studentenstatus abhing, dass sie weiterhin ein Bleiberecht hatte. Sie wurde aber auch aktiv, Geflüchtete aus Deutschland über die Grenze zu holen, immer in der Angst davor, dass die Nazis auch über die Schweizer Grenze kommen. Und hatte auch ein sehr prägendes Erlebnis mit ihrer ganz neugeborenen Tochter, als mal kurz so ein Fehlalarm war, dass die Nazis seien jetzt über die Schweizer Grenze gekommen und sie eben überlegt haben, was machen sie, vor allen Dingen, was machen sie mit diesem Kind? Und eine eigentlich relativ entfernt bekannte Frau sich in dem Moment anbot, das Kind als ihr Enkelkind auszugeben und in ihre Obhut zu nehmen. Auch diese Erfahrung, dass in so einer Notsituation Menschen zusammenhalten, das hat sie da sehr geprägt und das hat sie mitgenommen. In der Schweizer Zeit heiratete sie ihren ersten Mann. Mit dem bekam sie zwei Kinder, Heidi und Peter, die sie aus Dankbarkeit der Schweiz gegenüber, die sie damals aufnahm, diese typischen Schweizer Namen gab. Und Anfang der 40er Jahre ging es dann in die USA weiter. In den USA hatte sie trotz ja hochkarätiger Ausbildung erstmal große Schwierigkeiten, Fuß zu fassen, weil auch Psychologinnen nicht als Therapeutinnen arbeiten durften, sondern nur MedizinerInnen. Und hat sich dann aber da weiter fortgebildet, sodass sie dann doch in die Kreise kam und schließlich in New York auch ihre eigene Praxis eröffnen konnte. Trotz dann schon alleinerziehend und zwei Kindern. Und das ist auch sehr, sehr beeindruckend. Auch die Gedichte aus dieser Zeit mit ihren Kindern, das hat mich natürlich auch sehr berührt. Wie sehr mit dem Rücken zur Wand sie da oft stand und wie überfordert mit der Situation, sich auch um diese Kinder zu kümmern und denen gerecht zu werden. Selbst war sie auch krank und konnte sich kaum bewegen. Ein Gedicht heißt zum Beispiel: Wer trägt Müttern, die nicht gehen können? Sie heiratete später nochmal und war mit ihrem zweiten Mann circa 8 Jahre verheiratet. Und da in den USA beschreibt jetzt Matthias Scharrer diese therapeutische Explosion, die sich da ergab. Nämlich, dass plötzlich ganz viele neue Therapierichtungen entstanden, weil man auch merkte, dass man mit der Analyse oft nicht weiterkommt. Und das war auch Ruth Kohns ganz persönliche Erfahrung mit ihrer Lehranalyse, dass da immer was offen blieb an dem Punkt, an den sie eigentlich nie kam. Und sie hat dann in der humanistischen Psychologie eben ihr Zuhause gefunden und hat in der Gruppendynamik, in der Auseinandersetzung mit vielen Kollegen gearbeitet und nach die TZI entwickelt und auch irgendwann bei einem Workshop diesen Traum von dem Dreieck und dem Globe, also im Prinzip eigentlich von einer gleichseitigen Pyramide gehabt mit diesen 4 Faktoren, Ich, Wir, Es und Globe. Und ihre Idee war nun quasi, statt bei Einzelnen die krankhafte Vergangenheit in der Analyse auseinanderzunehmen, ein heilsames Wir im Hier und Jetzt zu schaffen. Ruth Kohn kam dann gegen Ende der 60er wieder nach Europa zurück. Und zwar siedelte sie um wieder in die Schweiz, an den Hasliberg, weil dort war die École d'Humanité und sie lernte den Schulleiter Armin Lüthi kennen. Der suchte jemanden, der mit den Kolleginnen an dieser Reformschule, die übrigens ein Ableger der Odenwaldschule oder eine Umsiedlung der Odenwaldschule war, die zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland verboten wurde. Und Armin Lüthi suchte jetzt jemanden, der mit den Kolleginnen dort arbeitet und die sozusagen supervisiert und in der Schulentwicklung begleitet. Ruth Kohn sagte zu und im Gegenzug bekam sie dort eben eine kleine Wohnung. Sie erzählt später auch, dass ihr erster Gedanke, als sie diese Wohnung betrat, war, vielleicht kann ich hier Gott finden. Sie nannte es immer, ich glaube, das kleine Haus mit der großen Aussicht oder so ähnlich. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ein längeres Zitat vorlesen, das in dieser Gänze nicht in dem Buch zu finden ist, sondern nur in einem sehr drastischen Ausschnitt. Aber dieses Zitat zeigt einfach nochmal, warum ich mich, glaube ich, auch in der TZI so schnell zu Hause gefühlt habe. Es geht ja immer um die Autonomie und Interdependenz. Also immer um das Ich, aber in Bezogenheit auf die anderen und auf die Welt. Und auch um unser tiefes Bedürfnis nach Begegnung und Verbindung. Und die TZI ist deshalb für mich keine Antwort, das will sie auch nie sein, sondern ein Pfad oder ein Wegweiser oder eine Leitplanke in die Frage, wie viel Welt und wie viel Ich lebensförderlich ist. Also knallharten kapitalistischen Leistungs- und Wachstumsdruck und Achtsamkeits- oder Persönlichkeitsentwicklungskult erlebe ich oft so nah beieinander. Ruth Kohn stellt dagegen die Verbindung her, die lebensdienlich und solidarisch ist, von unserer Autonomie und Interdependenz. Also dieses Zitat lautet: Was ich sagen will, ist das Drinnen und das Draußen, die Selbstverwirklichung, die Weltverwirklichung, sich in mir in Autonomie und Interdependenz treffen. Ich erlebe, dass ich umso autonomer bin, je mehr ich mir unserer Interdependenz bewusst werde und umso gemeinschaftlicher, je mehr ich meine Eigenart pflege. Ich möchte aus meinem Zimmer, aus meiner Blumen- und Wasserfall- und Vogelwelt heraus Augen haben, die über die Wiesen und Berge und über nationale Grenzen und Meere hinausschauen können, zu den Booten, die auf kalten Wellen schwimmen, mit Frauen und Kindern, die von Piraten vergewaltigt und des letzten Reiskorns und der letzten Kleidung beraubt werden. Ich möchte Ohren haben, die Schreie der Versinkenden zu hören und die Schreie von Männern in Folterkellern, denen hungrige Hunde ihre mit Fett bestrichenen Penisse abfressen und die Schreie der Kinder und Eltern, die gegenseitig die Pein des Marterns ihrer Geliebten mit anschauen müssen. Ich möchte Menschen, die all dieses Leid nicht wollen, ermutigen, nicht zu resignieren und sich ohnmächtig zu fühlen, sondern ihre Vorstellungskräfte und ihr Handlungsvermögen einzusetzen, um sich solidarisch zu erklären und zu verhalten, solange wir selbst noch autonome Kräfte in uns spüren. Das ist das Eigentliche, was ich mit der TZI möchte. Ruth Kohn verstand sich als Weltbürgerin, Planetary Citizen. Und Ruth Kohn zeigt eben und durchbricht auch mit ihrer TZI Zugehörigkeitsgefühle, die irgendwie ideologisch sind. Ihr geht es nicht um Juden oder Palästinenser. Für sie sind die Lebenswünsche aller Menschen gleich entscheidend. Immer wieder geht es in dem Buch darum, wie viele Ambivalenzen diese Ruth Kohn auch in sich vereint hat. Wie sie irgendwie beteiligt war, ohne dazuzugehören, wenn nachher politische Dinge passierten, wie zum Beispiel der Mauerfall. Also diese Distanziertheit, obwohl sie selbst ja auch Berlinerin war und trotzdem darauf geschaut hat, wie auf jedes andere Ereignis in der Welt auch. Über ihre Freundin Edith Zundel wird gesagt, dass sie sagte, sie war ein Mensch in Widersprüchen, eben ein ganzer Mensch. Matthias Scharer schreibt auf Seite 124, das Und, das als antitotalitäres Muster die Lebensform dieser Frau zutiefst kennzeichnet, verbindet die Pole in ihr selbst und in ihrer Weltwahrnehmung. Zitat von dieser Edith Zundel: Für die Welt fürchtet sie den Untergang und hofft gleichzeitig auf einen Quantensprung der Einsicht, der das Recht des Stärkeren in liebende Gerechtigkeit verwandelt. Sie ist voller Idealismus und Fantasie und gleichzeitig ein genauer, praktischer Mensch, fest auf dem Boden der Tatsachen und so leicht nicht unterzukriegen. Sie ist ein Genie der Freundschaft und gleichzeitig ohne Partner. Sie möchte den Menschen ihre Gefühle wieder schenken, Entfremdung aufheben, Leben lebenswert machen und wünscht sich gleichzeitig ein Sterben ohne Schmerz. Ein Mensch in Widersprüchen, ein ganzer Mensch. Im Alter übersiedelt sie dann nochmal nach Düsseldorf und stirbt dann ja tatsächlich in Deutschland, weil sie ihre letzten 15, 20 Jahre bei ihrer Freundin Helga Herrmann lebt und von ihr gepflegt wird. Also, ich lege euch dieses Buch sehr ans Herz und möchte jetzt noch schließen mit einem Zitat, das sich auf Seite 18 findet, und da wird Armin Lüthi zitiert, von dem ich vorhin schon sprach, der Leiter der Schweizer Alternativschule École d'Humanité, der jahrelang mit Ruth Kohn zusammengearbeitet hat. Der beschreibt in diesen Sätzen das Gut, was ich erlebe und was ich mir auch weiterhin erhoffe von meinem TZI-Lernweg und weshalb ich auch diese ganzen TZI-Themen, die mich da beschäftigen gerade, so gerne immer mit euch teile und weitergebe. Also er schreibt: Ich bin lebendiger geworden. Das bedeutet, ich bin milder und härter, mutiger und vorsichtiger geworden. Ich zwinge mich, klarer zu denken und wage, tiefer zu fühlen. Ich bin jünger und älter geworden. Jünger, indem ich mich weniger hinter einmal erarbeiteten Positionen verschanze. Älter, indem mir deutlicher ist, welche Werte ich vertreten will und muss. Mein Leben hat sich kompliziert. Ein Stück von dem, was ich als meine nachtwandlerische Sicherheit empfand, ist mir abhanden gekommen. Und Matthias Schara kommentiert: Wer wie Armin Lüthi mit und in Ambivalenzen leben lernt, wird den Krieg gegen Fremdenangst, Umweltzerstörung, Ausbeutung oder natürlichen Ressourcen nicht gewinnen, den strategisches Handeln zu gewinnen verspricht. Wohl aber hat sie bzw. er sich auf einen, nach Möglichkeit gemeinschaftlichen Weg begeben, der autoritären Tendenzen radikal entgegensteht. Das wünsche ich dir, uns allen und der Welt, dass wir diesen Weg gehen und suchen immer wieder. Und ich danke dir fürs Zuhören bei dieser Folge. Ich hoffe, dass ich dich neugieriger machen konnte auf Rotkohn und ein bisschen von meiner Begeisterung und meinem Beeindrucktsein von diesem Menschen durchschimmern konnte. Im November wird das Thema für mich sein: Zwischen persönlichem Gewissen und Pflichterfüllung. Wie wahre ich meine Integrität als verbeamtete Lehrerin? Ich bin sehr gespannt, was mich und uns da erwartet. Wenn du Ideen hast zu Interviewpartnern, zu Büchern, die ich lesen sollte, zu Artikeln, zu Ansätzen, dann freue ich mich sehr, wenn du das mit mir teilst. Ich werde jetzt erstmal starten, indem ich Gandhi lese und einfach nochmal so die Basics zu zivilem Ungehorsam inhaliere. Und dann bin ich ganz gespannt, was daraus wird, und ich werde einfach so peu à peu dich, euch hier im Podcast daran teilhaben lassen, was meine Fragen und Gedanken und vielleicht auch Anklänge von Antworten sind. Bis zur kommenden Woche.